SWR 2 Forum.
Und da ist heute unser Thema die Beschleunigung der Welt, eine Kulturgeschichte des Fahrrads. Dazu begrüßt sie Gregor Papsch. Vor fast 200 Jahren unternahm der Karlsruher Forstbeamte Karl Freiherr von Dreis einen Ausflug von Mannheim hinaus auf die gepflasterte Chaussee in Richtung Schwetzingen und wieder zurück. Er ging nicht, er ließ sich auch nicht fahren, nein, er fuhr selbst auf einer von ihm konstruierten Laufmaschine. Die rund einstündige Unternehmung hat Geschichte geschrieben, sie gilt heute als die Geburtsstunde des Fahrrads, des mechanischen Individualverkehrs ohne Pferd, wie der Technikhistoriker Hans-Erhard Lessing das formuliert hat, und damit der Automobilität insgesamt. Heute fahren rund 70 Millionen Fahrräder auf immer mehr Radwegen in Deutschland. Nach dem Autoboom der vergangenen Jahrzehnte erlebt das Fahrrad ein Comeback. Nicht nur als Hoffnungsträger für Ökologen und Städteplaner. Und warum das Radfahren ebenso kultureller Ausdruck eines neuen individuellen Lebensstils ist, auch darüber wollen wir in diesem Forum sprechen. Ich begrüße Dr. Anne-Kathrin Ebert. Sie ist Mobilitätsforscherin am Technischen Museum Wien. Professor Dr. Hans-Erhard Lessing ist Technikhistoriker. Im Frühjahr erscheint sein neues Buch »Das Fahrrad – Eine Kulturgeschichte«. Und ich begrüße Dr. Thomas Kosche. Er ist Leiter der Abteilung Sammlungen im Technoseum Mannheim und Kurator der neuen Sonderausstellung »Zwei Räder – 200 Jahre – Freiherr von Dreis und die Geschichte des Fahrrads«. Bis zum 25. Juni 2017 ist sie zu sehen. Herr Kosche, der Praxistest am Anfang dieser Sendung. Ich nehme doch mal an, Sie fahren jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Richtig, genau, das tue ich auch. 8 Kilometer hin und dann sind es auch 8 wieder zurück.
Bei Wind und Wetter.
Bei Wind und Wetter und im Sommer und im Winter.
Frau Ebert, fährt die Mobilitätsforscherin leidenschaftlich gern auf 2 Rädern?
Ich fahre schon gerne Fahrrad. Allerdings muss ich gestehen, ich bin eher eine Warmwetterfahrerin. Auch ich habe ungefähr 8 Kilometer zur Arbeit. Im Winter steige ich dann lieber um auf den öffentlichen Personennahverkehr. Also ich habe auch eine Jahreskarte. Und ja, ich habe mehr als ein Fahrrad.
Herr Lessing, welche Rolle spielt das Radfahren in Ihrem Leben und welches fahren Sie denn überhaupt?
Leider nicht mehr, weil kürzlich habe ich meiner Enkelin vorführen wollen, wie gut der Opa elegant absteigen kann. Und dabei stelle ich fest, meine Füße wissen nicht mehr, wie es geht. Und es hat mich furchtbar in die Autos reingehauen. Dann machte ich noch einen letzten Versuch, dachte, ja, ich will nicht so hoch runterfallen. Ich kaufe bei eBay ein Liegerad und musste aber feststellen, ich kriege das Ding nicht gestartet. Das hat mir vorher niemand gesagt, dass das so wahnsinnig schwierig zu starten ist. Wenn man die Liegeradfahrer beobachtet, die starten alle so, indem sie sich irgendwo an die Wand anlehnen, die Füße aufs Pedal setzen und dann mit einem kleinen Schubs sich vorwärts befährt.
Wie wäre es mit der Laufmaschine?
Ja, das wäre natürlich noch die Möglichkeit. Das ist auch mein Traum, eigentlich so eine Kombination aus Roller und Fahrrad. Da bin ich schon mal vor Jahrzehnten auf dem Prototypen gefahren, aber niemand hat ihn bauen wollen, ja.
Kommen wir zur Sache. Herr Kosche, eine ganze Ausstellung nur über das Fahrrad. Ist das nicht nur etwas für Technikfreaks oder gibt es da mehr zu erzählen als von Rahmenkonstruktion und Gangschaltung?
Also davon erzählen wir noch am allerwenigsten in dieser Ausstellung. Es geht natürlich einmal um die technische Entwicklung des Fahrrades in den letzten 200 Jahren. Aber im Wesentlichen geht es uns immer darum, wer fährt eigentlich, wer zu welcher Zeit, welches Geschlecht, welches Alter, welche Schichtzugehörigkeit. Das sind so die Dinge, die wir rund um das Fahrrad erzählen. Und das Fahrrad transportiert das als Ausstellungsobjekt auf ganz wunderbare Art und Weise durch die Zeit. Also das ist etwas, was nicht Halt macht vor der technischen Entwicklung. Das geht wesentlich weiter. Das Fahrrad ist das Objekt der Zeitgeschichte, an dem Sie alles erzählen können.
Das ist ein hoher Anspruch. Herr Lessing, Sie schreiben ja an einer Kulturgeschichte des Fahrrads. Das Buch erscheint im Frühjahr. Worin besteht denn die eigentliche kulturelle Leistung des Fahrrads?
Ja, es wurde eigentlich ein neuer Raum für den Menschen erobert, nämlich auf 2 Rädern zu balancieren. Also so ähnlich wie die Gebrüder Wright sozusagen. Und vorher schon Lilienthal den Luftraum in 3 Dimensionen erobert haben. So hat also der Dreis die Leute auf diese wackelige Position gebracht und denen gesagt, da könnt ihr schneller fahren oder überhaupt schnell fahren aus eigener Kraft. Und das war ein enormer Sprung. Die Leute hatten einen Riesenbammel vor dem Balancieren damals. Und das wird auch heute von vielen Leuten noch nicht gesehen, dass eigentlich dieser Vorwurf, dass der Dreis sein Leben lang die Leute nicht mit Kurbeln hätte antreiben lassen, dass der einfach völlig ins Leere geht, weil die Leute wären nie bereit gewesen, die Füße auf Dauer vom Boden zu nehmen. Er musste praktisch diesen Antrieb machen. Und wie man den Kinderlaufmaschinen heute sieht, ist es wirklich der einzig vernünftige Weg, wie man die Menschen auf zwei Rädern balancieren lernen lässt.
Frau Ebert, Sie haben über die Geschichte des Fahrrads bis 1940 ein Buch geschrieben, Radelnde Nationen. Das Buch sei ein glänzendes Beispiel für moderne Sozialgeschichte, hieß es nach dem Erscheinen. Dieser Satz ist mir begegnet. Ist das Fahrrad als Taktgeber sozusagen der Kulturgeschichte zu lange unterschätzt worden?
Ja, ich denke, Herr Koscher hat es auch schon angedeutet, ganz viele Ereignisse der modernen Geschichte spiegeln sich eigentlich wieder oder verknüpfen sich auch mit dem Fahrrad. Ob wir jetzt uns anschauen, den Liberalismus, die Frauenbewegung, die Arbeiterbewegung, die Nationswerdung, das alles hängt in gewisser Weise auch mit dem Fahrrad zusammen. Und ich denke, was das anbelangt, hat die Geschichtsschreibung längere Zeit so ein Unbehagen gehabt gegenüber diesen trivialen Konsumgegenständen des Alltags. Und das ist erst in jüngerer Zeit wirklich voll angenommen worden, dass man anhand dieser Objekte und der Geschichte dieser Objekte auch ungemein viel über die allgemeine Geschichte, die politische Geschichte, die soziale Geschichte erfahren kann.
Und wie zeigt man all das in einer Ausstellung, Herr Kosche? Ohne, dass wir jetzt zu einem einstündigen Vortrag ansetzen.
Aber ja, das wäre jetzt, kein Problem. Ich bin so gut drin im Augenblick. Man zeigt es, weil wir im Museum sind, anhand von Objekten, anhand von Dokumenten, anhand von Plakaten, Emailschildern, begleitenden Objekten, die erzählen über die Zeit, eine Karte, auf der man den Weg nachzeichnet, den Dreis gegangen ist und nach alles, nach Möglichkeit im Original. Das ist unser Anspruch.
Freiherr von Dreis und die Geschichte des Fahrrads. Wir reden ja hier über die Erfindung des Fahrrads in Deutschland. Sind die Deutschen denn mehr als andere eine Radlernation?
Das würde ich unter gar keinen Umständen sagen. Also wir haben in Apeldoorn die Laufmaschine des holländischen Königshauses aus dem Palais Het Loo abgeholt. Und wir sind so im Dunkeln angekommen und haben alle Mühe gehabt, diese ganzen Fahrradfahrer nicht zu überfahren, die da ohne Licht rumgefahren sind. Aber es waren Myriaden, würde ich fast sagen. Wunderbaren breiten Fahrradwegen, da ist Deutschland, ist da gar nichts dagegen.
Ja, ich denke, man könnte sagen, Deutschland war eine Radlernation, absolut. Deutschland hatte riesige Radfahrerverbände. Der Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität war der größte Radsportverband der Welt in
Ende
den 20er Jahren.
Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, glaube ich, oder?
Ja, genau, 1893, glaube ich, ist der gegründet worden. Und war in den 20er Jahren eben mit 250.000 Mitgliedern ein riesiger Verband. Aber in Deutschland ist es halt zu einem Gegeneinander von Radfahrern und Automobilisten gekommen. Viel stärker, als das beispielsweise in den Niederlanden oder auch in Dänemark der Fall war. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir ein Stück weit unsere Radler-Vergangenheit verloren haben.
Zum Erfolg und dann auch zur weiteren Entwicklung des Fahrrads haben auch andere Nationen beigetragen, allen voran Großbritannien und die USA. Die Geschichte des Fahrrads, wenn man das weiterdenkt, ist also auch irgendwie ein Stück Globalisierungsgeschichte, oder nicht?
Kann man so sagen, ja. Die Fahrradentwicklung hat sich von Deutschland nach Frankreich bewegt und von da nach USA und England mehr oder weniger gleichzeitig. Und dann nach Fernost, Japan und dann Taiwan und heute China. Mhm. Also das ist letztlich auch durch die Produktionsbedingungen, glaube ich, bedingt gewesen.
Ja, und ich glaube auch, dass das Radfahren gerade am Ende des 19. Jahrhunderts, das ist ja praktisch ein neues Hobby, ein Vergnügen einer bestimmten urbanen Schicht gewesen, die es eben in vielen verschiedenen Ländern gab. Und dieses technisch affine, interessierte, fortschrittsorientierte Bürgertum, die waren auch ausgezeichnet vernetzt. Also wenn man sich die damaligen Zeitschriften anschaut, da sind immer wieder Nachrichten, was die Radfahrer in Neuseeland treiben, in Australien, in den USA. Also da gibt es einen unglaublichen globalen Austausch innerhalb dieser Gruppe.
Fangen wir vorne nochmal an, 1817. Da gilt es, zwei Dinge zu klären. Die Laufmaschine, dieses Freiherr von Dreis, das war ja noch kein Fahrrad, ist jetzt verschiedentlich schon angeklungen, eher eine Laufmaschine. Er nannte sie liebevoll Draisine. Beschreiben Sie das mal, Herr Lessing, wie dieses Gefährt überhaupt ausgesehen hat, bevor wir dann über den Freiherrn selbst noch ein paar Worte verlieren wollen.
Also ich bevorzuge den Ausdruck Urfahrrad, weil die Dreisel-Maschine hatte eigentlich alle Konzepte des heutigen Fahrrads schon zusammen, bis auf eben diesen Antrieb, den sie eben den Leuten nicht anbieten konnte. Gleich große Räder vorne und hinten, 27 Zoll Durchmesser, messinggelagerte Achsen, einen Gepäckträger hinten, zwei Taschen links und rechts vorne zum Anknüpfen, Stützen zum Abklappen, zum Parken. Alles aus Holz, aber das war der Maschinenbaustoff der Zeit. Die Mühlen waren auch aus Holz. Nicht viele dieser Oldtimer 13 müssen ständig mit Wasser begossen werden, weil man hat nasses Holz genommen und es trocknet aus und dann birst es. Und also das zu vermeiden, hätte man jahrelange getrocknetes Holz verwenden müssen. Also das war schon ein technisches Objekt und das wird also leider oft gar nicht begriffen. Nicht? Und auch die dreisten Konstruktionen, die haben ganz bestimmte Dimensionen und da kann nicht jeder Schlosser oder Wagner daherkommen, irgendwie ein Fantasieding bauen und das dann dem Museumsdirektor verkaufen als Laufmaschine. Ja. Das geschieht so.
Ja, Herr Kosche, was war so revolutionär an diesem Gefährt? War man damit wirklich viel schneller als zu Fuß?
Das war man sicher dann, wenn der Untergrund gestimmt hat, also wenn es eine glatte Fahrbahn gab. Das war ja dieser berühmte Weg von Mannheim bis zum Schwetzinger Schloss, den Dreis zur Hälfte gefahren ist. Das war die beste Chaussee in Baden zu dieser Zeit. Die Bürgersteige in Mannheim waren auch geeignet, deswegen wurde es da auch bald verboten. Das war natürlich der Weg, auf dem man gut fahren konnte. Ansonsten ist es einfach die geniale Idee, zwei Räder hintereinander angeordnet, ein einspuriges Gefährt, das wenig Platz wegnimmt, wenig Reibung hat und eigentlich doch, wenn man diese Balancierangst überwunden hat, gut zu handhaben ist. Wir haben ja mittlerweile ein paar auch nachgebaut für den Museumsvorführbetrieb und für unsere Besucher und Schulkinder, die da kommen. Die können alle sofort damit umgehen, haben natürlich aber auch die Erfahrung von ihren eigenen Fahrrädern so gesehen, haben sie es da ein bisschen einfacher.
Also ich stelle mir vor, dieser Freiherr von Dreis fährt nach Schwetzingen vor den Augen der Passanten. Wer hat ihm denn da eigentlich zugeschaut?
Ich vermute sogar, dass ihm niemand zugeschaut hat, weil die örtliche Zeitung hat über die Fahrt gar nicht berichtet. Ja. Ich vermute, dass er sogar früh am Morgen oder sogar noch in der Nacht gefahren ist, weil er einfach kein Publikum haben wollte. Nicht? Also die Mannheimer sind so ein bisschen auch dafür bekannt, dass sie das Herz sehr schnell auf der Zunge haben. Und wenn sich da einer also irgendwie exponiert, der hat es nicht immer leicht. Ja. Und ich nehme doch stark an, dass der Dreis da also zu einer Zeit gefahren ist, wo gar niemand zugeschaut hat.
Das ist
die zweite Fahrt von Gernsbach nach Baden-Baden. Mhm. Da hat er ja dann in dem Wochenblatt der Stadt Baden, das war nichts anderes als die Gästeliste der ankommenden Gäste, hat er hinten diese Anzeige reingesetzt. Und da schreibt er, dass er schon vorher laut glaubhafter Zeugen in Mannheim hinausgefahren sei.
Also es waren sicherlich alle die, die zufällig in der Nähe waren. Er hat es ja nicht angekündigt, wie er es ihn gerade schon gesagt hat. Selbst wenn er sehr früh gefahren ist, wird er gesehen worden sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute nicht gestaunt haben, was gestaunt. Also das muss ja ein sensationeller Anblick gewesen sein, dieser Mensch auf diesem völlig unbekannten und wahrscheinlich den Leuten sehr, sehr schräg und merkwürdig vorkommenden Gefährt. Also das kann eigentlich, und da sind wir jetzt wieder bei den Mannheimern, nicht irgendwie verschwiegen worden sein. Wenn man sowas gesehen hat, hat man das erzählt, da bin ich ganz sicher.
Die Frage war natürlich, für welche Gesellschaft, für welche Klientel ist diese Laufmaschine konstruiert worden? Wer ist dann de facto auf diesen Dingern gefahren? Für welches Lebensgefühl stand dieses Gefährt?
Also wir haben ja jetzt unsere Leihgaben im Wesentlichen, also da, wo es um die wirklich alten Laufmaschinen geht, zwei davon, die wir zeigen können, sind ja auch mit der Lizenzplakette des Freiherrn von Dreis ausgestattet. Die haben wir vom europäischen Hochadel bekommen. Ich scheue mich ein bisschen, Herr Lessing, korrigieren Sie mich, dann zu sagen, die sind nur von denen gekauft worden, das glaube ich nicht. Aber diese Menschen hatten das Geld, die Zeit damit zu fahren, hatten vielleicht die Gärten und Schlossanlagen, in denen man das ganz gut ausprobieren konnte. Und sie hatten vor allen Dingen ihre Marställe und Menschen, die das betreuen konnten, sodass die da überlebt haben. Wie das so in den bürgerlichen Schichten gewesen ist, weiß ich nicht genau. Aber eins ist mal klar, man braucht eine Menge Geld. Damals schon brauchte eine Menge Geld, um sich sowas zuzulegen. Und man brauchte etwas, was die allerwenigsten hatten, nämlich Freizeit.
Also es gibt drei Zeugnisse, schriftliche aus der Zeit. Und das eine ist ein Posthalter in Köln. Der hatte also echt experimentiert mit diesen. Nicht? Die Eilkuriere waren also so berittene Boten. Und die sollten eigentlich durch die Laufmaschine auch ersetzt werden. Und dieser Posthalter in Köln hat tatsächlich in dem Brief geschrieben, wie er da, also da das ausprobiert hat, verschiedene Radgrößen und weiß der Teufel was. Und sogar ein Dreirad hat er probiert, das sei aber nicht so gut. Also da sind schon experimentierfreudige Mittelständler, würde ich mal sagen, dran gewesen. Und die Mechaniker, die sich das selber zum Nulltarif bauen konnten, die waren sowieso gleich dabei.
Dreis hatte ja große Probleme gehabt, sein Patent überall anmelden zu können. Und beispielsweise in Österreich-Ungarn ist es ihm ja auch nicht gelungen. Und stattdessen gab es eben in Wien einen Acker-Werkzeugmeister, der dann eine Fahrschule eingerichtet hat, wo die Menschen hinkommen konnten und eben diese Maschinen ausprobieren konnten. Also dann musste man das nicht unbedingt selber kaufen und warten, sondern konnte da praktisch eben auch ein Freizeitvergnügen mal so haben. Mhm. Das ist ein bisschen wie wir heute Schlittschuhlaufen gehen würden und uns die Schlittschuhe am Ring dann ausleihen.
Ja, ich würde das alles gerne ein kleines bisschen dahingehend relativieren, dass wir uns trotzdem vor Augen führen sollten, dass es die allerwenigsten Menschen betraf. Die allermeisten werden andere Sorgen gehabt haben, nämlich ganz existenzielle Sorgen, gerade im Jahr 1817. Und jetzt nicht alle unbedingt prototypische Laufmaschinenkunden gewesen sein können.
Das Fahrrad ist ja auch nicht nur positiv, also diese Laufmaschine ist nicht nur positiv aufgenommen worden. Da gibt es das prominente Beispiel, Großherzog Karl August in Weimar, Goethes Arbeitsgeber, hat bei Dreis ein Laufrad geordert. Goethe hatte dafür kein Verständnis, war skeptisch. Er zog es dann doch vor, zu Fuß zu gehen. Und um mal zu illustrieren, wie neu diese Konstruktion war, mir sind skurrile Einlassungen von Ärzten begegnet, die vor geschlechtlichen Erregungserscheinungen warnten, die das Radfahren verursache, der Gebrauch eines Fahrrads komme einem Akt. Das war dann später.
Deutlich später.
Auf alle Fälle finde ich es sehr bemerkenswert.
Ja, und das, die Laufmaschine und auch die späteren Fahrräder haben natürlich so ein bisschen mit dieser Ambivalenz zu kämpfen gehabt. Wozu ist denn dieses Ding jetzt eigentlich gut? Also ist das irgendein Spielzeug von reichen Leuten, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen? Oder hat das tatsächlich irgendeinen Nutzen? Und ich glaube, in dieser Ambivalenz kommen dann halt auch die unterschiedlichsten Vorwürfe. Und dieser Vorwurf der sexuellen Erregung auf dem Fahrrad, der ja Männern und Frauen gleichermaßen gemacht wurde, wobei die Männer, wenn ich das richtig überblicke, ein bisschen früher dran waren. Also denen wurde das eigentlich hauptsächlich in den 1880er Jahren vorgeworfen. Die Frauen kommen dann ein Jahrzehnt später. Dieser Vorwurf, der kreist natürlich gewissermaßen auch über dieses individuelle Vergnügen, sage ich mal, das man dort auf dieser Maschine hat, mit seinem eigenen Körper. Und das ist ja auch etwas, was das Fahrrad auszeichnet, diese sehr enge Rückkopplung zwischen menschlichem Körper und Maschine, die natürlich auch beargwohnt wurde.
Das Freiheitsstreben der jungen Mädchen sollte auch etwas gezügelt werden dadurch, nicht?
Die ja, jetzt ja, und der jungen Männer.
Ja, der jungen Männer, die jetzt da also auch paarweise per Fahrrad entlassen wurden, wo sonst immer die Anstandsdame dabei sein musste, nicht? Und sie haben vom Pferd, wo das offenbar auch schon üblich war, dass man zu zweit ausreiten durfte, alleine, hat es das Fahrrad nahtlos geerbt und die Anstandsdamen konnten eben auch nicht so schnell die Fahrschule machen. Also das war so ein technischer Vorsprung, der ein gehöriges Stück Freiheit versprach. Und da musste, glaube ich, irgendwie dagegen geschossen werden.
Die 1906 gestorbene amerikanische Frauenrechtlerin Susan B. Anthony hat einmal formuliert, Zitat, ich glaube, das Fahrradfahren hat mehr für die Emanzipation der Frauen getan als alles andere. Es gibt Frauen ein Gefühl der Freiheit und der Selbstbestimmtheit. Frau Ebert, das Fahrrad war schon ein Emanzipationsvehikel.
Ja, ich denke, dieser Ausspruch, der mal Susan B. Anthony, mal anderen Frauenrechtlerinnen zugeschrieben wird, macht es schon deutlich, also dieses Fahrrad wird praktisch populär in einem Zeitraum, wo wir es mit ganz langlebigen und wichtigen politischen Bewegungen zu tun haben. Das ist die Frauenbewegung, es ist aber auch die Arbeiterbewegung und es ist auch der Liberalismus, den ich da noch dazu zählen würde. Und bei den Frauen, das ist gewissermaßen eben dieser Punkt, dass man mit dem Fahrrad bestimmte Dinge erlernen kann, die man körperlich eigentlich in dieser Form nicht so erlernen konnte als Frau. Also zum Beispiel in Emile Zolas Roman Paris kommt das ja auch vor, dass eben Frauen auf dem Fahrrad eine Selbstständigkeit, eine Voraussicht, eine Kaltblütigkeit im Lenken, im Risiken einschätzen, im sich selbst steuern und die Maschine und eben auch sich selbst zu beherrschen, dass das eben alles eintrainiert wird. Das sind alles Dinge, die auch die Männer lernen sollen, denn es gibt ja auch eine Diskussion darüber, wie das Fahrrad praktisch für die männliche Jugend ein Lehrmeister sein kann, wie sie sich zu getragen haben im Leben. Was das anbelangt, ist das Fahrrad, also in Österreich würde man sagen, ein Wunderwutzi. Das kann eigentlich alles Mögliche beibringen. Es kann eben diese Selbstbeherrschung, Körperbeherrschung, das Lenken, Steuern, das Treten, das Vorausschauen beibringen. Dann wird ihm auch zugeschrieben, es kann irgendwie Mäßigung im Alkoholkonsum beibringen, weil man sonst eben hinfällt, wenn man zu sehr betrunken ist. Und eben bei den Frauen ist es dann auch genutzt worden, um zu sagen, seht her, die Frauen können sich allein auf dem Fahrrad fortbewegen, sie können selbstständig sein. Und das ist eben im Kontext dieser ganzen politischen Diskussion dann auch genutzt worden, um zu sagen, das Fahrrad und das Radfahren ist ein Beweis, dass Frauen eben selbstständig sein können und eben damit auch als Bürgerinnen im Sinne von politischen Rechten agieren können.
Hm. Wann ist denn das Fahrrad überhaupt zum Massenartikel geworden, Herr Kosche?
Ich würde sagen, kurz nach 1900, als es dann anfing, billig zu werden. Es gab eine Überschwemmung des Marktes mit amerikanischen Massenprodukten, die dann zu Dumpingpreisen reinkamen. Es gab eine massive deutsche Produktion, unter anderem in Frankreich, England sowieso. Es wurde exportiert und importiert. Und sinkende Preise plus steigendes Einkommen in der Arbeiterschaft dürften dazu geführt haben, dass es dann wirklich richtig verbreitet war. Bei Massen definieren, wo geht die Masse los. Ein richtiges flächendeckendes Massenverkehrsmittel wird es nach dem Ersten Weltkrieg und bleibt es auch bis in den Zweiten Weltkrieg ran und auch in den anfänglichen 50er Jahren, bevor es dann eben, wie vorhin schon beschrieben, zumindest in Deutschland buchstäblich vom Auto überrollt worden ist.
Mit der Erfindung des Fahrrads findet sich erstmals die Signatur der Moderne. Diesen Satz habe ich irgendwo gelesen. Die Motorisierung war dann nur noch die konsequente Fortsetzung in einem Prozess ständiger Bewegung. Das Fahrrad war also Ausdruck einer neuen Mobilität, einer Welt im Aufbruch, kann man das so sagen?
Ja, man kann sagen, also so spätviktorianische Zeiten war eigentlich das Auto nichts anderes als ein Fahrrad. Nicht alle die ganzen Dienste, Polizei, Feuerwehr, Militär, Hebammen, Pastoren, Ärzte, die hatten alle schon mehr oder weniger Spezialfahrräder für ihre Zwecke. Und genau diese Spezialfahrzeuge, die es heute gibt, die gab es damals in Fahrradform. Also das war wirklich das Allheil- und Alltransportmittel in kurzer Zeit gewesen, bis eben auf die Massentransportmittel wie Straßenbahn und Eisenbahn war das Fahrrad eigentlich als Individualverkehrsmittel das Auto des ausgehenden 19. Jahrhunderts. War ja teuer, nicht? Ein Fahrrad hat, glaube ich, da so viel gekostet wie ein halbes Piano, nicht? Und die Pianoverkäufer haben furchtbar gejammert, nicht, dass die jungen Leute jetzt nicht mehr ein Piano kaufen, sondern zwei Fahrräder dafür.
Ich sage übrigens gerne immer, wenn wir darüber sprechen, jetzt auch in den Führungen, das Hochrad beispielsweise muss sowas Ähnliches wie der SUV der damaligen Zeit gewesen sein. Sowohl was die Nutzer angeht, auch als was die Preise angeht.
Wir müssen an dieser Stelle sowieso über eine umstrittene Verwandtschaft sprechen, die zwischen Lauf bzw. Fahrrad und dem späteren Automobil, Herr Lessing, war die Draisine der eigentliche Vater des späteren Automobils, das Carl Benz in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts vorstellte, ein Velociped mit Motor, ein motorisiertes Fahrrad?
Ja, so schrieben die Zeitungen damals, die schrieben Motoren, Velociped in Mannheim ganz selbstverständlich. Und ich behaupte, dass also erst im Dritten Reich versucht wurde, diesen Drang zu der englischen Vergangenheit, also das England hatte das Fahrrad groß gemacht, dann schließlich Ende des 19. Jahrhunderts. Und im Dritten Reich wollte man das nicht so gern sehen, dass also das Auto jetzt von dem perfiden Albion irgendwie herkommt. Dann wurde das einfach strikt gekappt und gerade zu dieser Automobilausstellung 1932, glaube ich, war es, und dann auch wieder zur Olympiade und so, da fing das an, dass man also das Auto sozusagen als germanische Urerfindung aufzubauen begann und einfach sagte, nichts, das hat nichts zu tun mit Fahrrad und so, nicht? Also für Firmenarchivarin Udo Türkheim hat geschrieben, es hätte damals nichts Geeignetes gegeben zu motorisieren. Deswegen musste der Benz sozusagen nicht nur den Motor, sondern auch das Fahrgestell völlig neu erschaffen. In Wirklichkeit hat er es wahrscheinlich zum großen Teil bei Adler Fahrradwerken in Frankfurt bauen lassen.
Das Vorbild ist ja eindeutig das englische Tricycle, das er dann motorisiert hat. Am Rande noch. Benz baut Ende der 1890er Jahre, 1895 rum, zwei Autotypen. Das eine ist die Victoria, das ist definitiv eine motorisierte Kutsche. Und das andere Ding nennt er Velo. Das Benz Velo ist ein vierrädriges Automobil mit Fahrradtechnik, Fahrradrädern. Er selber bevorzugt die Victoria, aber es gibt ein schönes Bild, haben wir jetzt auch in der Ausstellung, Familienausflug von Benzens nach Worms. Und da sind zwei Velos und ein Victoria unterwegs.
Richtig. Ich glaube auch, dass man sich auch vor Augen halten muss, wenn wir Fahrrad sprechen, dann denken wir halt immer an diese zwei Räder hintereinander. Aber gerade in dieser Anfangszeit des Automobils ist ja das Dreirad eigentlich ein sehr, sehr populäres Fahrrad, eben weil sein Pendant dazu, das Hochrad, nicht nur sehr teuer ist, sondern auch durchaus sehr riskant darauf zu fahren, also sich Arme und auch das Genick brechen kann, wenn man vom Hochrad fällt. Und eben dadurch, dass Dreirad eigentlich auch eine ganz große Verbreitung hatte. Hinzu kommt auch, was wir zuvor schon kurz angesprochen haben, dass ja das Dreirad in seiner Tandem-Variante, also mit zwei Personen, eben auch ein ganz beliebtes Ausflugsmittel war für die, ich sag mal, gegengeschlechtliche Kontaktaufnahme in Parks, wo eben junge Männer und Frauen gemeinsam auf dem Tandem der Anstandsdame entwischen konnten.
SWR 2 Forum. Ja. Heute reden wir über die Kulturgeschichte des Fahrrads. Herr Kosche, stimmt die These vom Niedergang des Fahrrads, weil da eben das Auto kam? Oder war das im Speziellen nur in Deutschland so?
Also in Deutschland war es ganz sicher so. In den 50er Jahren strebten alle, die es sich leisten konnten, nach Motorisierung. Das ging auch beim Fahrrad, da gab es genügend Hilfsmotoren. Aber dann der klassische Weg wird beschrieben von einem Herrn, den wir auch erzählen lassen in unserer Ausstellung. Der beginnt eben mit einem Fahrrad, kann sich dann ein Motorrad leisten, verkauft sofort sein Fahrrad, braucht er nicht mehr. Und dann kommt als nächstes natürlich erst ein Kleinwagen und dann ein immer größeres Auto. Und diese Biografie haben, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die in den 50er Jahren dann arbeiten und Geld verdienen und Familie gründen. Die deutsche Autolobby dürfte auch immer gute Arbeit geleistet haben. Und wenn wir heute Diskussionen führen über neue Fahrradwege und sich die Autofahrerschaft natürlich kräftig beschwert, dass es auf ihre Kosten geht, weil es nicht mehr anders geht in den Innenstädten, der Platz ist nicht vermehrbar. Und wenn Diskussionen geführt werden, ob Fahrradfahrer überhaupt einkaufen und Geld ausgeben, dann klingt das immer noch fröhlich nach.
In Amerika war es anders, nicht? Also da ist 4 Jahre, bevor die Ford-Autos kamen, war die Fahrradwelle schon vorbei. Und es wird immer noch ein bisschen gerätselt, was es war. Aber ein Grund scheint die Bereifung gewesen zu sein. Das war ein Schlauchreifen, also praktisch eine Art Gartenschlauch, aufgeklebt zum Teil. Der konnte nicht geflickt werden, der musste immer ausgetauscht werden bei einer Panne. Und das hat offenbar so stark genervt, dass also so 1900, ich weiß nicht mehr, wann Ford kam, es kam der 7, 8, standen also diese Fahrradremisen schon mal 4 oder 5 Jahre leer, bevor sie dann zu Autogaragen waren. Vorher waren es Pferdeställe, nicht? Also da ist echt ein Unterbruch gewesen, das Fahrrad war tot, es gab nichts sozusagen. Und dann kam das Auto plötzlich dermaßen erschwinglich her in Form des Ford T, dass die Leute, also auch die Arbeiter von Ford selber, sich das kaufen konnten.
Und dann war es vorbei mit dem Massenartikel Fahrrad, beziehungsweise ja, mit dem Berufsfahrzeug
Fahrrad. Ja, oder sagen wir so, das Fahrrad wird zum Fahrzeug der Leute, die kein Auto fahren dürfen, weil sie noch zu jung sind oder keinen Führerschein haben und der, die sich nicht mehr leisten können. Also da baut sich ja so ein Arme-Leute-Image auf in den 50er und 60er Jahren.
Ja, und ich denke auch, dass es eben einen Verdrängungsmechanismus auf den Straßen gab, der wirklich nicht zu unterschätzen ist und der dieser Entwicklung der 1950er Jahre weit vorgelagert war. Also wir haben in den 1920er Jahren eigentlich schon die Entwicklung in Europa eines modernen Straßenbaunetzes, eines modernen Straßennetzes, eben auch wegen des Automobils, das eben nicht gerade zimperlich mit den alten Straßen um sich geht. Und da kann man sehen, wie unterschiedlich die verschiedenen Länder in Europa darauf reagieren. Und es gibt eben Länder wie die Niederlande, wo Fahrrad und Automobil zusammengefasst werden als die Protagonisten einer neuen Verkehrspolitik und eines neuen Verkehrswegenetzes. Und es gibt Länder wie Deutschland, wo halt eigentlich gesagt wird, das Automobil ist die Zukunft und dass da im Augenblick noch so viele Fahrräder drauf auf der Straße sind, so viele Leute unterwegs sind in die Arbeit und sonst wohin, das ist sozusagen nur vorübergehend und da müssen wir jetzt auch verkehrspolitisch im Straßenbau nicht drauf reagieren. Und insofern ist da in Deutschland auch der Schub, sozusagen die Fahrräder von der Straße zu bekommen, viel ausgeprägter als in den Niederlanden, wo eben dieses Radwegenetz in den 1920er Jahren schon aufgebaut wird.
Eine Folge des Autobooms ist ja, das Fahrrad hat ein ganz neues Image bekommen, wenn wir auf die Situation heute schauen. Wer Fahrrad fährt, fährt oft bewusst kein Auto. Wie würden Sie dieses Image denn beschreiben?
Also wenn wir jetzt von der aktuellen Situation ausgehen, naja, das Fahrrad hat eigentlich verschiedene Images immer schon gehabt. Das ist ja nach wie vor auch noch ein Alltagsgegenstand und auch ein Gebrauchsvehikel. Aber auf der anderen Seite ist es aus irgendeinem Grunde schick geworden. Die andere Sache ist, Rennradfahren hat immer eine gewisse Konjunktur gehabt, so nach den, sagen wir Ende der 70er Jahre, dann kommt es in den 80ern das Mountainbike, so Sport. Das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir einfach mehr Freizeit haben, mehr Geld, das wir für die Freizeit ausgeben können. Was im Augenblick passiert, ist, dass sich Leute ihre Fahrräder vergolden lassen oder sonst welche Komponenten dran bauen, die es dann zu einem 10.000 Euro Gefährt machen, dass man mit einem entsprechend dicken Schloss sichern muss, wenn man sich überhaupt traut, damit in die Stadt zu fahren. Das könnte auch nur eine Modegeschichte sein, eine Modeentwicklung. Als Fahrzeug, vor allen Dingen im städtischen Bereich, ist das Fahrrad noch schwer am Kommen. Und das kann nicht eigentlich auf dieser Designrad-Luxusgeschichte, womöglich Fixie, Single Speed, was da jetzt alles so unterwegs ist und schön ist und gut aussieht und übrigens technisch so aussieht wie das, was 1890 schon rumgefahren ist. Mal schauen, wo es hingeht, aber das Fahrrad selber hat eine Riesenzukunft.
Was meinen die anderen? Also das ist ja doch ganz interessant. Wir haben über die Anfänge des Fahrrads gesprochen als einem Luxusartikel. Dann wurden Fahrräder zur Massenware und heute geht da wirklich die Tendenz wieder dahin, Radfahren hat wieder etwas Elitäres, etwas Außergewöhnliches?
Ja, ich sehe eher so einen Weg zurück zur einfachen, überschaubaren Technik, so à la Manufaktum, also diese Fixie- und Rennrad-, Designrad-Begeisterung. Man kann da ungestraft eine Technikbegeisterung zeigen auch, die also nicht gleich als wirtschafts- und umweltzerstörend verdammt wird. Ja. Man kann da mal wirklich seinen Technikfetischismus ausleben.
Aber ich glaube nicht, dass es wirklich nur Technikfetischismus ist, sondern die sind einfach im Augenblick schick und angesagt. Das kann ein Kleidungsstück sein oder ein Sonderhut oder was auch immer. Das ist im Augenblick so ein richtiges modisches Lifestyle-Accessoire in der Form, wie gerade beschrieben, als Fixie beispielsweise. Richtig praktisch ist das ja nicht, ein Fahrrad ohne Bremse, das keinen Freilauf hat. Ne?
Also ja. Es gibt Räder, die locker an die 10.000-Euro-Grenze kommen. Ne? Also Rennen. Mountainbikes, Pedelecs und E-Bikes. Dann sind diese Lastenfahrräder für den Transport in Städten schwer angesagt. War eben Tendenz zum neuen Luxusgefährt.
Ja, ich glaube auch, dass wir ein bisschen so eine Wiederholung der Geschichte auch tatsächlich im Augenblick erleben. Also das Fahrrad war ein sozialer Marker, wenn man den Begriff wählen will. Also mit dem auch eben eine bestimmte soziale Zugehörigkeit gezeigt wurde, indem man Rad fuhr. Und genau das passiert jetzt wieder. Und es sind eben diese urbanen, eben nicht gerade ohne Geld ausgestatteten Personenkreise, die jetzt wieder auf das Fahrrad kommen. Es hat natürlich diesen Aspekt der Nachhaltigkeit, des Umweltbewusstseins. Es hat aber auch einen Aspekt eben dieses körperlichen Leistungstrainings, das das Fahrrad eben auch schon um 1900 herum hatte. Also gerade die Fixies, das ist ja eine ganz interessante Sache. Also diese direkte Kopplung zwischen menschlichem Körper und Maschine. Das ist ja eigentlich, beim Freilauf haben wir mehr Luxus, aber beim Fixie spüren wir unseren Körper mehr.
Ich würde aber nur eine Frage stellen wollen, kann sie aber nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass die Leute, die sowas fahren, nur dieses Fahrzeug haben, sondern die haben mit Sicherheit noch andere Fahrräder und die haben in allermeisten Fällen, glaube ich, auch ein Auto.
Ich glaube, also, dass das Ganze auch ein bisschen ökonomisch bedingt ist. Ein einfaches Fahrrad kann man hier einfach nicht bauen, hier kann man damit keine Firma gründen, auch keinen Laden. Man muss teure Sachen machen, wenn man überhaupt hier auf ein Einkommen kommen möchte. Also selber bauen, so handwerklich, nicht? Die Billigpreise, die kommen alle aus Taiwan und China und auch alle deutschen Fahrradfirmen kaufen heute Rahmen oder ganze Fahrräder einfach in Taiwan oder China und schreiben ihren Namen drauf und geben die Farbe vor, vielleicht noch, lackieren es vielleicht noch hier aus steuerlichen oder Zollgründen. Und das war's dann, nicht? Und wenn einer jetzt hier irgendwie sagt, ich will mit Fahrrädern irgendwie mein Geld machen und so, dann muss der in diese Edelschmieden-Richtung gehen, glaube ich.
Also das ist die Suche nach der Nische. Wir haben ja von der Beschleunigung der Welt vorhin gesprochen, im 19. Jahrhundert durch das Fahrrad. Heute ist die These, ist eher Entschleunigung angesagt, das Fahrrad eben als Mußeobjekt, als Sportgerät, als Zeitvertreib. Liegt darin seine Zukunft?
Also so wie einige Leute fahren, hat das mit Entschleunigung wenig zu tun.
Ja, das ist eine Entschleunigung.
Erlebe ich jeden Tag. kann eine Rolle spielen, aber auf der anderen Seite sind Pedelecs angesagt und die sind auch nicht gerade langsam. Also ich sehe da manchmal ältere Herrschaften da drauf und denke mir, oi, bisschen langsamer wäre besser an dieser Stelle gewesen.
Also elektrisch betriebene Fahrräder mit maximal 25 Stunden.
Ja, aber die 25 können schon zu viel sein. Mhm. Also ich sehe diese Entschleunigung, würde ich eher sehen, wenn einer im Pfälzerwald spazieren geht. Nicht zwingend beim Fahrrad.
Das Verstauen ist halt auch irgendwo relativ mühsam. Nicht? Also beim Auto, da weiß man jetzt, im Zweifelsfall hat man eine Garage, Fernbedienung, Tür auf, rein, zu, Klappe zu, das ist extrem bequem. Fahrradleute müssen Treppen hochtragen, hinten wieder Treppen runter in den Hinterhof und so weiter fort. Diese Abstellerei ist also ein furchtbares Problem, glaube ich. Eigentlich könnte man schon längst wieder drei Räder haben können, wenn solche Probleme nicht wären. Also man sieht bei den Motorrollern, bei Vespa, ich war in Paris kürzlich mit der Tagung, habe gestaunt, wie viele dieser dreirädrigen Roller da rumfahren. Mit zwei Rädern vorne, eins hinten. Die sind natürlich wunderbar. Man fährt einen Randstein, stellt es ab, man zieht die Handbremse an oder man sitzt drauf und zündet sich eine Zigarette an. Das ist einfach ein ganz anderes Fahrgefühl. Man muss nicht sofort nach dem Aufsteigen ums Überleben kämpfen.
Ja, ich wollte auch zu diesem Entschleunigungsaspekt noch sagen. Also ich glaube eben, man muss es immer in Relation sehen. Und wenn im Stadtverkehr alle im Stau stehen, dann ist das Fahrrad natürlich plötzlich der Beschleuniger schlechthin. Mhm. Und ich glaube, man muss es tatsächlich eher unter diesem Aspekt sehen, als jetzt sozusagen eine Wiederentdeckung der Langsamkeit. Ich glaube, das ist nicht das, was wir hier gerade beobachten.
Wo liegt die Zukunft des Fahrrads? Da müssen wir noch über einen anderen Aspekt sprechen. Neben der technischen Entwicklung ist das vor allem die Frage nach dem Bedarf. In Anbetracht des Klimawandels und dem Ende der fossilen Energien in städtebaulicher Hinsicht, in Ballungsräumen, in puncto Nachhaltigkeit. Herr Kosche, was meinen Sie? Wo liegen da die Chancen auf zwei Rädern?
Also wenn wir es regional fassen, dann ist es natürlich immer der städtische Bereich, der verdichtete Bereich, wo das Fahrrad eine zunehmende Rolle spielen wird, muss sogar und wo vielleicht auch wirklich Leute aufs Auto verzichten, weil sie gar keinen Platz mehr haben, das irgendwo unterzustellen. Auf der anderen Seite denke ich, das Fahrrad hat auch noch ganz viel Chancen in Ländern in Afrika und sonst wo. Wir haben in der Ausstellung das Buffalo Bike, das vom World Bicycle Relief als Spende nach Afrika geschickt werden kann. Super stabil, keine Bremse vorne, keine Baudenzüge, ein ganzer Zentner Gewicht geht auf den Gepäckträger. Das ist absolut gut angepasst für Verhältnisse in Sambia, Tansania, wo sie es hinschicken. Da ist noch ein Riesenmarkt und eine Riesenmöglichkeit. Fahrräder sind nicht so teuer, sind technisch überschaubar, können auch von kleineren Einheiten von Mechanikern, die auch noch mit ausgebildet werden, gut betreut werden. Fahrrad hat eine Riesenzukunft.
Ja, ich denke auch, dass das Fahrrad eine Zukunft hat. Ich denke halt, man muss echt auch unterscheiden. Länder wie China, die ja auch eine Radfahrnation waren, die steigen natürlich jetzt im Augenblick gerade massiv aus das Automobil über. Und diese Strahlkraft des Automobils ist natürlich nach wie vor unglaublich hoch. Also der Traum vom Automobil als dem Ausdruck von Luxus, von Modernität, der wird global gesehen nach wie vor geträumt. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es insbesondere in den Städten, und da spreche ich jetzt nicht nur von europäischen Städten, sondern auch wirklich von diesen Metropolregionen, die wir weltweit haben, ein ungemeiner Platzbedarf. Also sind die Straßen einfach vollgestopft und da ist eben dieses Zweirad schon unglaublich wendig und platzsparend unterwegs.
Ja, ich finde, dass einfach der Sport viel zu lange die ganze Fahrradbranche dominiert hat. Nicht? Der Sport hatte sein Gutes, als die englischen Hochräder, der englische Sportgeist hat praktisch das Fahrrad wahrscheinlich vor einer längeren Schlummerphase bewahrt, indem es dann nach dem 70er-Krieg in England gleich weiterging und dann die Hochradfahrer eben echt ihren Sport machten. Und dann kamen die Dreiräder und es gab so eine Phase, da sagte man in England, oh, das ist nichts mit den Hochrädern, es kommen nur noch Dreirad-Neuheiten. Und kaum war man an diesem Punkt angelangt, kam dann schwupp das Niedersicherheitsrad von Stahli dazwischen und hat diese ganze Dreirad-Idee wieder für Jahrzehnte begraben. Und ich meine, man müsste jetzt, aber das macht in der Branche einfach niemand, weil es einfach so ein Einkäufermarkt ist und die ganzen Fahrradhändler alle aus dem Rennsport sozialisiert sind. Da ist einfach das Rennen und Sport ist einfach die absolute Priorität. Und die anderen sind eben einfach nur so Brot- und Buttergeschäft und laufen so mit. Nicht? Man müsste wahrscheinlich von Staats wegen Firmenprogramme fördern, dass man eben jetzt einfach mal jetzt ein standfestes, attraktiv aussehendes Dreirad macht, meinetwegen, dass sich sogar vielleicht zwei Spuren zusammenlegen lässt, damit man durch die Haustüre reinkommt und solche Sachen. aber dass einfach mehr Leute aufs Fahrrad steigen. Denn ich behaupte, die Leute, die heute also so weit sportlich sind, dass sie sich die Zumutung des Zweirads und des Balancierens und so weiter zutrauen, die fahren schon Fahrrad. Mhm. Aber alle anderen, die zum Beispiel seit zwei Generationen gar nicht mehr Fahrradfahren gelernt haben, die denken doch nicht im Traum dran, jetzt auf einmal Fahrrad zu fahren.
Aber Herr Lessig, ehrlich gesagt, drei Räder noch auf den Fahrradwegen, das wäre meine Horrorvorstellung. Also das ist so schon gut eng, wenn ich hier durch die Stadt fahre und mir manchmal sogar auf dem Fahrradweg noch einer entgegenkommt, gegen die Fahrtrichtung. Ja, ja. Wenn das tatsächlich so käme, also in größerer Zahl noch drei Räder, von dem Abstellproblem abgesehen, dann hätten wir das nächste Platzproblem in den Städten.
Ja, ja, man muss aber diese gewollten Autospuren in Mannheim, die muss man ja auch irgendwie füllen.
Dann müsste man radikal werden, dann müssen die Autos ganz raus und das ist eigentlich auch kein Weg. Also Mannheim hat ja in diesem Jahr an den Jan Gehl, dem Stadtplaner und Architekten aus Kopenhagen, den Bertha und Karl Benz Preis vergeben. Eine wunderbare Wahl, er hat auch einen ganz tollen Vortrag gehalten. Der sagt ganz klar, gegeneinander funktioniert es nicht. Es muss miteinander gehen. Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer müssen sich den knappen Platz teilen, müssen alle mit der Geschwindigkeit runter. Das ist der Weg.
Herr Kosche, Sie sprechen ja dem grünen Verkehrsminister Winfried Herrmann aus der Seele.
Ja, das ist aber
der sagt,
ein Zufall jetzt.
Ja, Zitat, wir brauchen eine neue Mobilitätspolitik, die Rad- und Fußverkehr mehr fördert. Das lässt sich natürlich so leicht sagen. Wie muss die denn aussehen? Wo soll der Weg denn hingehen?
Wie gerade eben beschrieben, also die nicht vermehrbaren Flächen in den Städten sollten so aufgeteilt und so von der Nutzung her so beschrieben sein, dass alle Verkehrsteilnehmer, wer ein Auto mit dem Auto reinfährt oder was transportieren soll, soll da reinfahren können, der Fahrradfahrer soll fahren können. Und die Fußgänger dazwischen, es muss einfach langsamer werden, es ist eh nicht schnell. Wenn Sie von Ampel zu Ampel fahren und alles voller Autos steht, geht es auch nicht schneller voran. Also teilen und Rücksicht nehmen, das macht die Sache sicher, das macht die Sache sogar flüssig. Solange eigentlich die Ampelphasen für die Autos alles vorgeben, wird sich da nichts ändern.
Steht dem Fahrrad 200 Jahre nach seiner Erfindung eine glänzende Zukunft auf deutschen Straßen und Radwegen bevor? Die Schlussrunde, was meinen Sie? Frau Ebert, fangen wir mit Ihnen an.
Also ich glaube, dass diese glänzende Zukunft tatsächlich maßgeblich auch davon abhängt, was für verkehrspolitische Entscheidungen getroffen werden. Und da hat einfach in der Vergangenheit das Kraftfahrzeug eindeutig die Verkehrspolitik dominiert auf den Straßen. Und wenn es zu Maßnahmen kommt, zu verkehrspolitischen Maßnahmen, die den Radverkehr stärken, die ihn unterstützen, die eben nicht sozusagen diesen kleinen Rest auf der Seite der Straße, den wir jetzt für nichts anderes gebrauchen können, für den Radverkehr definieren, sondern eben ein Miteinander der Verkehrsteilnehmer definieren, dass dann dem Fahrrad eine großartige Zukunft bevorsteht.
Ja, das würde ja also bedeuten, dass alles in diesen Spielstraßen wird, nicht, wo alles zugelassen ist im Schritttempo, ist durchaus eine Möglichkeit. Aber wenn ich da immer diese Lieferantenflitzer da sehe, diese 1,5 Tonner oder was weiß ich, die sind, glaube ich, nicht so ruhig drauf. Also da müssen also dann doch enorme Barrieren eingebaut werden. Wahrscheinlich also solche Höcker, die brutal das Tempo reglementieren.
Also ich habe Sie vorhin so verstanden, Sie wünschen sich im Grunde genommen Straßen mit kleinen und mit großen Dreirädern.
Ja, genau.
Und Herr Kosche, wollen Sie noch was sagen?
Ja, also das heißt für uns in Deutschland auf jeden Fall, in den Städten, man muss dicke Bretter bohren. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Also wenn ich mich umschaue jetzt hier in der Stadt, in der ich gerade lebe, Mannheim, dann hat sich da eine Menge getan in Städten wie, ich war neulich in Straßburg, wunderbar, was die alle schon gemacht haben. Ich komme nochmal auf den Jan Gehl zurück, der da gesagt hat, wir machen das in Kopenhagen jetzt seit 40 Jahren, so lange sitzen wir dran, um den Stand zu erreichen, den wir heute haben, mit viel Entflechtung und mit Reduzierung des Tempos und wesentlich höherem Fahrradfahreranteil, als das vor 10 Jahren und 20 Jahren der Fall war. Das dauert alles seine Zeit. Ich glaube, wir sind manchmal zu ungeduldig und wollen es zu schnell haben. Das muss sich entwickeln und die meisten Leute sind ja auch Autofahrer und fahren Fahrrad. Da sollte eigentlich Verständnis da sein für die jeweiligen anderen Bedürfnisse. Da fehlt es mir noch.
Die Beschleunigung der Welt, eine Kulturgeschichte des Fahrrads, das war das Thema im heutigen SWR 2 Forum mit Dr. Anne-Kathrin Ebert, Mobilitätsforscherin am Technischen Museum Wien. Professor Dr. Hans-Erhard Lessing ist Technikhistoriker. Im Frühjahr erscheint sein neues Buch Das Fahrrad, eine Kulturgeschichte. Und Dr. Thomas Krosche, Leiter der Abteilung Sammlungen im Technoseum Mannheim und Kurator der neuen Sonderausstellung Zwei Räder 200 Jahre, Freiherr von Dreis und die Geschichte des Fahrrads, zu sehen noch bis zum 25. Juni 2017. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.